Die dritte Woche im gefühlten Ausnahmezustand und Normalität schleicht sich ein. Normalität, gefühlte Normalität, aber ein normaler Zustand ist das nicht. Wie lebt man in Ausnahmezeiten? Einer, der Ausnahmezeiten und besondere Zeiten kennt, ist Sergei Lochthofen. Mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen. Wie geht's Ihnen?
Ja, ich grüße unsere Zuhörer. Ich hoffe, Sie sind alle vollzählig und wohlauf.
Das hoffe ich auch. Ja, Ausnahmezustand, Normalität, darin schwankt's und die Gefühle, oder?
Ja, ich sag mal, man versucht natürlich seinen Alltag zu gestalten, ohne der Einschnitte, die so uns ins Haus drücken. Insgesamt, glaube ich, verhält man sich hier in Thüringen, was ich so sehe, sehr normal und vernünftig. Das ist ja auch, sage ich mal, in einer eher ländlich geprägten Gegend. Wir haben ja nicht die ganzen großen urbanen Zentren, schauen Sie New York oder London oder auch selbst in Deutschland. Die Großen haben eigentlich mehr zu tun, weil einfach dort in so einer großen Stadt ja auch ganz unterschiedliche Dinge aufeinandertreffen. Also insofern, glaube ich, tun wir gut daran, in Ruhe das Ganze anzugehen. Mhm.
Ist denn eine Debatte über das Ende der Einschränkungen überhaupt schon angebracht? Weil die Forderungen werden ja laut, ja auch berechtigterweise sind ja nun die größten Einschränkungen, die vorstellbar sind in einem Staat.
Ja, das sind noch nicht die größten Einschränkungen, die vorstellbar sind. Es gibt auf der Skala einige Stufen nach oben. Wir leben nicht in einem autoritären Staat. Das ist unser Glück. Das heißt, jeder kann über alles sprechen. Und dass man so eine Diskussion nicht unter der Decke halten kann, ist verständlich. Ich würde mal sagen, wenn man das ruhig tut, ohne jetzt Vorwürfe anderen zu machen, ohne Schuldzuweisungen zu machen, weil ich glaube, in Deutschland laufen die Dinge relativ überschaubar und in ruhigen Bahnen, dann kann man das tun, natürlich auch mit Verantwortung. Niemand kann sagen, was Anfang, Mitte April, Ende April passiert. Das heißt also, wir sind mittendrin in einem Prozess. Da wäre es fahrlässig, jetzt schon Hoffnung zu machen und dann hinterher den Leuten zu sagen, nein, April, wir müssen es noch ein paar Wochen länger schieben. Das heißt, selbstverständlich sollten wir vorbereitet sein, wenn es dann soweit ist. Wir sollten diskutieren, aber das in Maßen, ohne jetzt tatsächlich daraus eine Stimmung zu erzeugen, dass nun unbedingt in 14 Tagen, in 3 Wochen was passieren muss, also diese ganzen Beschränkungen aufgehoben werden. Wir haben ja auch ein paar Richtwerte, an die wir uns ja halten können. Es gibt ja einen Kreis in Nordrhein-Westfalen, Heinsberg, der seinerzeit sehr frühzeitig mit einer großen Zahl von Corona-Infizierten konfrontiert worden ist. Sie können sich ja noch erinnern an den Karneval, den sie dort gefeiert haben. Sehr erfolgreich, dass das die ganze Stadt davon dann betroffen war von Corona. Die sind uns 2-3 Wochen voraus in den ganzen Maßnahmen. Da kann man immer hinschauen und sagen, also wie sieht's jetzt dort aus? Und das, was ich jetzt in letzter Zeit höre, es wächst uns nicht mehr die Zahl der Infizierten. Es ist nicht mehr ganz so dramatisch, wie es vor 14 Tagen der Fall gewesen ist. Es dauerte 4 Wochen, 5 Wochen bei Ihnen, dass diese etwas andere Normalität einkehrt. Und da müssen wir davon ausgehen, früher wird das in anderen Regionen in Deutschland nicht. Im Gegenteil, in den nächsten 14 Tagen nimmt es noch zu. Glücklicherweise auch aufgrund des Einsatzes in diesem Land und auch, dass man sicherlich rechtzeitig die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Nicht so dramatisch wie in den Vereinigten Staaten, wo man ja schon davon spricht, dass 200.000 Tote, also doch ein Glücksfall für das Land sind. Also man rechnet sogar mit mehr. Also insofern glaube ich schon, dass da Deutschland aus der Reihe fällt. Schauen Sie nach Spanien, schauen Sie nach Italien, dass wir, und wir wissen noch nicht, was in Großbritannien passiert, da kommt das ja auch mit großer Wucht, nachdem die unter Johnson das alles ignoriert haben am Anfang.
Wie ist es mit Good Old Europe, mit der Idee Europa? Wie hält sich Europa oder versagt Europa angesichts der Pandemie?
Naja, es kommen ja die Kritiker jetzt raus, die sonst immer geschrien haben, zu viel Europa, zu viel Europa, zu viel Europa. In dieser Pandemie kommen glücklicherweise die Diskussionen auf, haben wir nicht zu wenig. Sie wissen ja, ich bin ein alter Anhänger der Vereinigten Staaten von Europa. Das heißt, für mich wäre es ein neuer Impuls dafür zu sorgen, dass das nächste Mal natürlich Dinge koordinierter passieren. Wenn es so einen Wettstreit um Geräte, um Mundschutz, um all die anderen Dinge unter den Ländern gibt, Ausfuhrsperren, Einfuhrsperren, das Verschwinden von Millionen solcher Geräte und anderen Dingen, zeigt ja auch, dass wir noch viel zu tun haben. Aber Wenn Sie auch da nach Amerika schauen, wenn Sie heute aus New York mit dem Auto rausfahren, da wären Sie fast in jedem Bundesstaat drumherum angehalten sofort und im Prinzip fast zurückgeschickt. Das heißt, in einem Land, in dem ein Land mit einer Grenze ist, passieren Dinge, auch die Auseinandersetzung, der Wettbewerb um Beatmungsgeräte und so weiter, läuft nicht viel anders als hier. Das heißt, es ist sicherlich menschlich verständlich, nicht immer vernünftig, dass Deutschland, Italien, Frankreich erstmal versucht haben, selbst die Dinge zu machen, erst in zweiter Linie dann nach Europa geschaut haben. Ich glaube, insgesamt wird es, wenn es um die Wirtschaft wieder hochzufahren ist, darum gehen, dass Europa das auch gut koordiniert. Ich glaube, da haben wir die Möglichkeit.
Hm. Können Sie sich vorstellen, warum es New York so hart trifft mit einem Schlag?
Das hat etwas damit zu tun, dass das eine sehr auf konzentriertem Raum befindliche große Bevölkerungszahl. Es sind ja fast 20 Millionen, die vollkommen Amerika untypisch. Sie kennen ja sonst die amerikanischen Filme. Im Mittelwesten fährt man stundenlang und trifft keinen Menschen. Das ist sozusagen der große Teil Amerikas. New York ist da etwas Besonderes. Ich weiß nicht, ob Sie selbst dort waren. Mhm. Ich bin wiederholt in New York gewesen, ist eine faszinierende Stadt, insofern schmerzt einem besonders, dass es diese Stadt trifft, diese auch aufgeklärte Stadt für amerikanische Verhältnisse. Aber dort wohnen die Menschen tatsächlich auf engstem Raum, sozial sehr unterschiedliche Schichten. Da, sage ich jetzt mal, durchzuregieren, für Quarantäne zu sorgen, für Ausgangssperre zu sorgen, ist sehr viel schwerer als vielleicht in Semmerda oder in Anstatt. Insofern sage ich jetzt mal, leider muss man sehen, dass so eine Stadt natürlich einen besonderen Schlag wegbekommt. Wir müssen nochmal schauen, wie es London geht. Oh ja. Auch eine sehr schöne Stadt. Wie gesagt, aufgrund dieser Witzfigur, die man sich da gewählt hat, hat man natürlich viel Zeit verloren. Insofern wird es schon die eine oder andere Metropole treffen, die wir eigentlich lieben. Und wir haben den Kontrast dazu, Singapur, eine fast diktatorisch geführte Stadt, die aber sicherlich schon sich wiederholt auf Pandemien vorbereiten konnte, weil wiederholt in diesem Raum auch so etwas aufgetreten ist. Da ist natürlich, sagen wir, ein Durchgriff ganz anders möglich, als es in einer freien Stadt ist wie New York.
Zurück nach Europa. Wäre das jetzt der Zeitpunkt für eine gemeinsame Finanzpolitik, für Eurobonds, für Staatsanleihen, gemeinsame europäische Staatsanleihen, dann könnte das Europa ein riesiges Konjunkturprogramm kriegen und auch eine Chance erhalten. Wäre das ein Ding, Eurobonds?
Ja, ich bin dafür. Ich bin jetzt nicht der große Finanzexperte. Das ist mir ein Gefühl, vor allem auch mit sehr nationalem sozusagen Egoismus im Hintergrund. Deutschland muss ja sehen, es reicht ja nicht, wenn wir vielleicht irgendwann Ende April, Anfang Mai die Wirtschaft wieder hochfahren. Zuerst werden die Schulen höchstwahrscheinlich geöffnet, die Kindergärten. Dann müssen die Zulieferer ja erstmal was liefern. Dann produziert wieder Deutschland sicherlich mit viel Nachdruck. Es wird ein Jahr der Rezession, aber es ist auch noch eine Chance, die natürlich darin liegt, schneller als die anderen aus dem Knick zu kommen. Nur das muss ja jemand dann auch kaufen. Und wenn Italien, die drittgrößte Wirtschaft im europäischen Raum, oder Spanien ausfallen, dann werden sie unsere teuren Waren nicht kaufen können. Das heißt, es ist im großen Interesse Deutschlands, dass diese Wirtschaften nicht einfach über Jahre hinweg dahin siechen, sondern wir versuchen auch mit Geld, das auch wir mitverantworten, indem wir die gute Bonität Deutschlands mit in die Waage wägen, dass diese Länder schnell wieder aus dem Knick kommen. Sie haben nicht die Möglichkeit, mit Deutschland diese Unsummen bereitzustellen, um das abzufedern. Da müssen wir helfen im Interesse unseres eigenen Geschäfts. Das heißt, wenn Deutschland weiterhin an Europa so gut verdienen will, wie es in den letzten 20, 30 Jahren gemacht hat, dann müsste man eigentlich für die Eurobonds sein und für einen schnellen Wiederaufstieg Europas.
Nochmal kurz einen Schwenk nach Russland. Habe ich das richtig beobachtet, dass es in Russland relativ wenig Corona-Fälle gibt oder sind die noch nicht bekannt?
Ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit viel, viel mehr als das, was wir wissen. Der Blick geht sowieso auf Moskau, der Rest Russlands, wo ja 90% der Bevölkerung leben. Vielleicht noch Petersburg schaut man nochmal hin, aber die anderen werden gar nicht wahrgenommen. Russland tut das, was zum Teil einige Länder in dieser Art tun. Man schaut einfach nicht, man testet einfach nicht. Mhm. Und insofern entwickelt sich das aus russischer Sicht, da es Fernsehen nicht nachfragt, da es keinen Journalismus gibt, der an der Stelle kritisch losgeht, und auch diejenigen, die das kritisch machen würden, Gefahr laufen, verhaftet zu werden, ist es eine ganz andere Situation. Ich bin tief davon überzeugt, dass in der russischen Provinz diese Corona Schreckliches anrichtet gerade, ohne dass wir etwas davon erfahren. Das ist auch noch ein Unterschied selbst zu China, wo man ja versucht, aus dieser ganzen Geschichte noch eine Heldensage zu machen. Die Russen haben ja auch keine eigene große Produktion. Sie machen zwar propagandistisch wie die Chinesen Gesten nach außen, also schicken Material nach Italien. Aber ich bin mir tief davon sicher, dass es in der russischen Provinz dieses Material selbst gebraucht wird und einfach dort nicht zu finden ist. Also insofern, wenn Sie sich die Intensivstationen anschauen, die Zahl, die Qualität in Russland, also ich würde mal sagen, wenn Sie irgendeine Krankheit im Augenblick außerhalb von Schnupfen kriegen, dann ist es besser, Sie machen das in Deutschland als in Russland.
Ist der Flügel nun aufgelöst? Klar, der hat sich aufgelöst und ist zu
der Essenz geworden. Wir haben ja auch noch ohne Corona andere Themen.
Ja, eben. Der hat sich aufgelöst in die Essenz und ist in die ganze AfD eingedrungen. Also die Flügelauflösung ist gar nicht so schlimm, weil der Geist des Flügels sich eh schon verbreitet hat in die ganze AfD. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, ich glaube, das ist die Situation. Wir haben uns ja letzte Woche schon kurz darüber unterhalten. Das ist reine Augenwischerei. Speziell interessiert uns ja natürlich, was hier in Thüringen passiert, wo der Flügel und seine Spitzenleute ja besonders aktiv sind. Im Kern ist es ja so, dass die Fraktion, auch die Partei in Thüringen, die der Ableger der AfD, durch und durch identisch ist und mit dem Flügel identisch ist. Das heißt, im Prinzip nützt das gar nichts, was da als sagen wir, große Geste nach außen verkündet wird. Solange es keine Auflösung und eine personelle Erneuerung in der AfD hier in Thüringen gibt, ist das alles nur Unsinn. Und der Verfassungsschutz ist natürlich gehalten, das zu tun, wovor sich eigentlich weite Teile der AfD im Westen fürchten, die Partei als solche zum Prüffall zu erklären, zumindest anhand der Gliederung in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen wäre das jederzeit geboten und auch begründbar, weil hier einfach die sagen wir, Flügel und AfD identisch sind. Insofern sage ich mal, solange das nicht passiert, aber ich glaube jetzt durch Corona ist so ein bisschen das Ganze noch abgelenkt. Irgendwann im Mai wird man sich sicherlich damit beschäftigen müssen und das wird dann auch kommen.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine gute Woche und danke fürs Gespräch. Kommen Sie gut durch die Woche und bis zum nächsten Montag.
Ja, wir freuen uns ja jedes Mal, wenn wir uns widersprechen.
Auf jeden Fall.
In diesen Zeiten. Obwohl eben Deutschland nach wie vor, wenn Sie sich diese schrecklichen Zahlen aus Amerika anschauen, die Todesrate, das ist ja schon, also das zeigt ja auch, dass es kein Spiel ist und nicht nur Panikmache. Es gibt ja nach wie vor Parteien auch selbst in Deutschland, die das als Panikmache betrachten. Am rechten Rand. Also ich muss jetzt wirklich sagen, es ist schon eine ernste Sache.
Danke, Herr Lochthofen, und bleiben Sie gesund. Tschüss.
Ja, wir sprechen uns wieder. Tschüss, auf Wiedersehen.